Hallo ihr Lieben, heute setze ich mich mal in dieser Podcast-Folge mit euch hin und möchte mit euch darüber reden, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass auf Social Media eigentlich alles fake ist. Ich bin ja inzwischen schon eine ganze Weile im Internet unterwegs und ich kenne ja auch noch die Seiten von ganz, ganz früher, also so um 2000, um die Jahrtausendwende war ich ja auch schon im Internet unterwegs. Ich bin ja schon alt gefühlt und damals sah das Internet ja noch ganz, ganz anders aus. Also ich muss da jetzt wirklich einfach mal 20 Jahre in die Vergangenheit mit euch gehen, weil ich ja auch diese Entwicklung des Internets als Webseitenerstellerin auch mitbekommen habe. Also ich habe früher immer Meerschweinchen-Seiten gemacht für meine Meerschweinchen, war da so in Meerschweinchen-Foren unterwegs und so weiter. Und habe dann natürlich später auch durch meine Arbeit mit dem Pomora dann halt über Lavanda und die Anfangszeiten von Etsy halt wirklich sehr viel mitbekommen, wie sich die Ästhetik des Internets eigentlich so verändert hat. Und ich würde das gerne heute mal so ein bisschen mit euch besprechen, aber natürlich auch in die Richtung mal schauen, ist wirklich alles fake bei Influencern, beziehungsweise wie finde ich Menschen, die nicht fake sind oder authentisch sind oder was das eigentlich alles bedeutet und was es für ein Rattenschwanz an Konsequenzen für Influencer oder halt für Menschen wie mich. Ich zähle mich jetzt zwar jetzt nicht unbedingt als Influencer, aber technisch gesehen von der Definition her bin ich es irgendwie schon. Und was für Konsequenzen es eigentlich für Influencer hat, sich authentisch zu zeigen, das ist ja auch nicht ohne. Da möchte ich gerne mal so einen kleinen Rundumschlag machen in diesem Podcast für den November. Ja, wie gesagt, meine Internetreise fing eigentlich wirklich damit an, dass ich an dem Computer von meiner Mama immer saß und total Spaß hatte, so ein Newsletter für die Familie zu basteln und aber auch richtig Webseiten zu bauen. Wir hatten damals irgendein Programm dafür und ich fand das total spannend mit dem ganzen Layout und so weiter. Finde ich auch immer noch total toll und ich bin so froh, dass mein, wie alt war ich da, 14, 15-jähriges ich, da auch so eine Passion für hatte und eine Neugier dafür hatte, weil das eben dazu geführt hat, dass ich jetzt heutzutage recht einfach eine Webseite bauen kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Damals gab es, also sahen ja Webseiten noch komplett anders aus. Man hatte halt eher wie so ein Dashboard, wo halt, man hat halt irgendwie versucht, so viele Informationen wie möglich auf diesen kleinen Bildschirm zu verteilen. Dann gab es auch noch viele Webseiten, also das habe ich immer gehasst, deswegen habe ich das nie gemacht, die halt so wirklich blinkende Schrift, glitzernde Sachen, Sternchen, irgendwelche Animationen, Musik, die man nicht ausschalten konnte, giftgrüne Schriftzüge, alles, was halt irgendwie auffällig war, hat man in diese Webseiten reingebatscht und das hat sich dann zum Glück geändert, dass es alles ein bisschen cleaner geworden ist, also im Endeffekt ja alles ein bisschen ansehnlicher geworden ist. Und dann später natürlich kam ja dann die Sache mit dem, dass viel mehr übers Handy geguckt wurde. Da hat sich das nochmal angepasst, dass man eher diesen Scrollrhythmus so hat, dass man halt nicht alles auf eine Seite packt, sondern dass eben alles nacheinander kommt, eher optisch gesehen. Und das Krasse ist eigentlich, wie kurz das eigentlich nur diese Spanne war, wo das Internet so richtig potthässlich war. Es waren vielleicht, 10 Jahre waren es vielleicht schon. Und das Spannende war auch, die Fotos waren ja auch ganz klein und so weiter, weil man musste damals ja noch, da hatte nicht jeder eine Digitalkamera, man musste also ein Foto entwickeln lassen, musste das einscannen und musste das dann hochladen. Und da waren die halt wirklich so klitzeklein oder halt total verpixelt. Ich habe auch jetzt heute immer noch Fotos von meiner alten Digitalkamera, die waren glaube ich 400 mal 300 Pixel oder sowas. Echt wahnsinnig klein für heutige Zwecke. Ich habe immer richtig Probleme, alte Projekte in meine Videos einzublenden, weil die Bilder so klein sind. Und das alleine ist ja schon, es ist halt sehr viel einfacher geworden durch die Technik, durch Handys und so weiter, das alles aufzunehmen. Früher war das halt sehr viel mühsamer und deswegen gab es ja auch viel weniger Fotos und so weiter. Naja, jedenfalls gab es ja damals so um 2010 rum auch noch Davanda. Ich habe jetzt die Daten nicht ganz so im Kopf, wann Etsy und Davanda so entstanden sind. Müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall aber gab es mal Davanda. Das war ja sozusagen das deutsche Etsy. Und ich fand das immer total krass. Diese 10 Jahre, die... Ich weiß nicht, ob Davanda 10 Jahre überlebt hatte. Es hat ja dann irgendwann zugemacht. Aber man konnte so richtig beobachten, wie am Anfang von Etsy und Davanda einfach jeder irgendwie versucht hat, klarzukommen mit dieser ganzen Technikgeschichte. Es gab halt super viele Fotos von Dingen, die einfach auf dem Küchenboden, also auf den Fliesen oder was auch immer man hatte, auf dem Teppichboden fotografiert wurden. Und da war es halt wirklich eher so, wenn du halt ein richtig schönes Foto hattest, da ging es ja dann auch in Richtung, dass man es halt versucht hat, auf einem weißen Hintergrund irgendwie zu machen, so wie das die Profis in den großen Online-Shops, also die großen Shops halt das machen, hat man das irgendwie versucht, da gab es irgendwie voll viele Tutorials in der Richtung, wie kann man den Hintergrund, wie kann man das freistellen, wie kann man sich eine Lightbox bauen und so weiter. Also man hat immer versucht, sich abzuheben, indem man professioneller gewirkt hat. Das war schon immer so. Natürlich, man hat ja dann auch einen gewissen Vorteil. Aber im Endeffekt war es immer so, dass wenn man etwas professionellere Fotos hatte, dann ist man halt sehr aus der Masse herausgestochen in diesem See an Gegenständen, die auf dem Fußboden fotografiert wurden oder nur angeschnitten fotografiert wurden oder halt in einem ganz schlechten Licht, weil die Leute halt nur Abendszeiten hatten und dann halt einfach mit Blitzlicht gearbeitet haben oder so. Also es war halt wirklich ganz anders als heute, wo eben ein Bild eher negativ auffällt als positiv, weil halt die Masse der Sachen so professionalisiert sind und die Fotos einfach so gut sind inzwischen, dass man eben eher negativ auffällt, als damals man eher positiv aufgefallen ist, wenn man eben ein tolles Foto hatte. Naja, jedenfalls war das Kapitel Davanda ja dann irgendwann abgeschlossen und dann sind ja alle auf Etsy rübergegangen. Aber auch Social Media mäßig hatte sich natürlich dann auch schon einiges getan. Instagram kam ja dann irgendwann auf die Plattform, ins Internet. Facebook war ja eher so Fotos in seinem eigenen Umfeld sozusagen zeigen. Also zumindest war es das, wie ich das genutzt habe. Ich habe das auch immer gar nicht jetzt so als Social Media gesehen, sondern eher als wirklich als Verbindungsplattform mit Facebook-Gruppen und so weiter. Naja, jedenfalls Instagram war ja dann eigentlich so die erste richtige Influencer-Plattform, denke ich. Ich meine, es gab natürlich vorher auch noch andere Sachen, aber das habe ich alles nicht mitgemacht. Hier Tumblr und was gab es denn da noch? MySpace. Das habe ich alles nicht gemacht, weil mir die soziale Komponente nicht so wichtig war, weil ich halt eigentlich eher mich durch Webseiten bauen und Foren und so weiter, da war eher so meine Expertise drin. So, jedenfalls kam dann auf einmal Instagram und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo sich sehr viel geändert hat. Denn Instagram war ja anfangs wirklich eine rein visuelle Plattform, wo das Foto das ist, worum es ging. Man hatte, glaube ich, zwar immer eine Beschreibung oder sowas, die man machen konnte, aber diese visuelle Komponente, über die man sich selbst darstellen oder, ich sag jetzt mal, darstellen konnte, die war natürlich der wichtigste Faktor. Und das war vorher zwar auch eine Komponente, aber nicht so dieses Dominante, bin ich der Meinung zumindest. Und ich glaube, da fing eigentlich erst diese Sache mit der Selbstinszenierung so an. Ich meine, klar, Menschen versuchen immer, sich irgendwie selbst zu inszenieren. Aber da fing das eben an, dass man eben mehr von privaten Menschen gesehen hat und man sich damit eben verbinden konnte, weil man wusste, das ist jetzt keiner, der das berufsmäßig macht, der will mir jetzt nichts verkaufen oder ist jetzt kein Schauspieler oder sonst was, sondern das ist eine ganz normale Person, so wie ich. Und man konnte dann sozusagen in das Leben reingucken. Und ich glaube, das ist auch immer noch so ein Stück weit diese ganze Problematik an dieser ganzen Influencer-Geschichte, dass man halt eigentlich im Kopf denkt, das könnte auch ich sein, weil das ist ja eine ganz normale Person, während man das bei Schauspielern früher ja nicht so hatte, weil das so abstrakt weit weg war, weil die ja auch nicht sich selbst gespielt haben, sondern andere Rollen gespielt haben. Und das wusste man ja auch. Und ich glaube, da ist es halt einfach eine ganz andere Ebene letztlich, die da bedient wird und die eben bei Influencern in der Form nicht da ist. Selbst wenn sie ein total absurd anderes Leben führen als man selber, hat man aber trotzdem im Hinterkopf, dass man ja den ganzen Prozess mitbekommen hat, theoretisch, wenn man dem jetzt halt von Anfang an gefolgt ist. Und das fühlt sich deshalb einfach nahbarer allein schon an, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube, so dieser krasse Knickpunkt war tatsächlich zum einen, dass die Digitalkamera immer günstiger wurde. Aber auch, dass man mit einem Handy einfach mal, was man ja einfach immer mit hat, wenn man irgendwo hinfährt, dass man da einfach ein Foto mitmachen kann, was richtig, richtig gut ist. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren schon sehr, sehr krass verändert, wie gut diese Technologie inzwischen geworden ist. Es ist ja auch, muss man mal ganz doof sagen, auch ein Speicherplatzproblem gewesen früher. Sowohl auf dem Computer als auch auf dem Handy, dass du ja gar nicht so viele Fotos oder sogar Videos machen konntest, weil du halt diesen Speicherplatz brauchtest. Das ist jetzt heutzutage zwar im Vergleich, weil die Bilder und die Videos, die Dateigröße wird ja auch immer größer, auch ein Problem. Aber bei weitem nicht mehr so krass wie damals, empfinde ich das zumindest. Und ja, so kam es eigentlich, dass es immer einfacher wurde, richtig, richtig tolle Fotos zu machen, den ganzen Filtergedöns ja sowieso nochmal, dass man da noch ein bisschen nacharbeiten kann. Und das Problem, was dadurch aber auch gekommen ist, weil alles so leicht zu professionell aussehen kann, dass auch irgendwie erwartet wird, dass alles immer professionell aussieht. Und das ist eigentlich nochmal so eine Wende gewesen, die ich ganz stark empfunden habe. Ich bin ja jemand, der im Internet sein Geld verdient. Und das schon eigentlich von Anfang an, seitdem ich arbeite. Ich bin ja von Anfang an selbstständig. Und man hat, wenn man das beruflich macht, ja einen ganz großen Ansporn, also ich zumindest und auch viele, die ich kenne, sich zu verbessern, Bilder schöner zu machen, die Texte besser zu schreiben, die Produkte natürlich auch besser zu machen. Aber dieses Streben nach Verbesserung ist ja zum einen daraus gefüttert, dass man dann auch positiver auffällt, also dass man eben eher gefunden wird im Vergleich zu anderen, die eben da noch nicht so weit sind oder halt einfach einen anderen Standard haben für sich. Aber auch, das ist ja auch so ein inneres Streben, dass man natürlich möchte, dass das, was man macht, so gut wie möglich wahrgenommen wird. Also das ist ja auch ganz normales Streben, denke ich, eines Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe, räume ich ja auch meine Wohnung noch auf oder sowas halt, ne? Also man versucht sich ja in der Regel anderen gegenüber immer von der besseren Seite zu zeigen, als man das jetzt normalerweise vielleicht zu Hause hat. Jetzt in Bezug auf die Wohnung zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt irgendwie ausgehe, ziehe ich mir auch was anderes an, als jetzt zu Hause vielleicht die Jogginghose, weil ich jetzt sowieso den ganzen Tag am Computer sitze oder sowas. Und in der Richtung ist es eigentlich auch mit diesem sich nach außen übers Internet, wo es ja noch viel, viel mehr Menschen sehen als deine eigenen Freunde oder vielleicht ein paar Leute auf der Straße, ist es auch mit dem sich irgendwie gut präsentieren nach außen. Und aus diesem ganz normalen Bedürfnis heraus, sich nach außen gut zu präsentieren, ist aber irgendwann so eine ganz absurde Dynamik geworden, wo es plötzlich nicht mehr darum geht, seine eigene beste Seite zu zeigen, die man jetzt auch wirklich erreichen kann für sich so, ne? Also es ist ja was anderes, wenn ich jetzt meine Wohnung aufräume, das ist dann halt einfach die beste Version von der Wohnung, die ich habe. Aber es ist eine andere Sache, wenn ich plötzlich anfange, mir Dinge zu mieten, wenn jemand zu Besuch kommt, die teuer sind, damit ich so tun kann, als wäre ich reicher als. Also ich nehme jetzt einfach mal für dieses Video diese Wohnungsanalogie. Einfach, ich glaube, das passt ganz gut. Also wenn ich jetzt für Fotos extra richtig teure Locations oder Dinge oder sowas miete oder dahin fahre, obwohl ich mir das zum Beispiel gar nicht leisten kann und dann da Fotos machen, dann ist es ja nicht mehr authentisch, dann ist es nicht mehr mein bestes Selbst, was ich zeige, sondern dann ist es halt wirklich ein gekünsteltes, falsches Selbst. Und das ist aber das, was halt ganz massiv nach oben gegangen ist. Und das hat halt mehrere Ursachen. Das ist ja nicht nur, weil diese Menschen das Bedürfnis haben, sich noch besser darzustellen und noch besser zu sein als andere, sondern das hat ja seinen Ursprung darin, dass das mal einer gemacht hat und das richtig gut ankam. Und deshalb finde ich auch das immer so ein bisschen schwierig, wenn da immer bloß diese eine Seite beleuchtet wird, ja, die sind ja alle fake und so weiter. Das Problem ist ja, dass Menschen dieses Fake total anspricht und dass viele das total gerne angucken. Jetzt nicht nur um zu haten oder sowas, sondern wirklich, weil sie eben sich damit total verbinden können, mit dieser falschen Seite der Medaille sozusagen, mit diesem Fake heißt ja falsch und gekünstelt. Und das ist halt genau dieser Punkt, wo ich gerne mit euch auch ein bisschen mehr mal drüber sprechen möchte, dass es eben so eine Wechselbeziehung ist zwischen dem Influencer oder zwischen dem, den ihr im Internet seht und demjenigen, der zuschaut. Denn ja, im Endeffekt, nachdem Instagram, YouTube und so weiter, die haben irgendwann das gewechselt, dass du nicht mehr, wenn du jetzt jemanden abonniert hast, das nicht mehr nach Zeit sortiert bekommst, also nacheinander, je nachdem, wenn jetzt jemand 10-mal am Tag postet, dann kriegst du halt 10 Posts von dem angezeigt und dazwischen halt die Leute, die dazwischen gepostet haben. Du hattest ja eine sehr chronologische Timeline und das haben die irgendwann ja gewechselt, sodass du diesen Algorithmus hast, der guckt eben, was klickst du oft an, und wenn du jetzt von irgendeinem Account die Sachen halt nicht oft likest oder herzt, ist dasselbe. Halt dann Herzchen irgendwie in irgendeiner Form mit diesem Post oder was auch immer sie gemacht haben, interagierst, dann kriegst du das nicht mehr angezeigt. Sprich, wenn du halt mit Influencern interagierst sehr viel und sei es nur, um dich drüber zu ärgern, dass das alles so fake ist, dann weiß der Algorithmus, dass du das toll findest. Oder dass du damit Zeit, also für den Algorithmus ist es total egal, ob du das gut findest und deswegen nur einen Kommentar hinterlässt. Oder ob du das richtig, richtig schlimm findest und deswegen einen Kommentar hinterlässt. Und gerade bei Instagram ist es leider ganz, ganz mies gekippt, seitdem Facebook Instagram gekauft hat, dass eben genau diese negative Bubble viel mehr gepusht wird. Also, was ich da inzwischen schon alles mitbekommen habe, ich bin ja in dieser Hausbau-Bubble auch so ein bisschen unterwegs oder Gartensachen. Und nur mal als Beispiel, da hatte eine einen Gartenzaun gebaut. Der war relativ hoch und war auch noch ein bisschen erhöht. Und der war einfach für die Privatsphäre da. Da war vorher halt ein schöner, mit Wildblumen bepflanzter Staketenzaun, also sehr durchlässig. Aber die hatten da halt ihre Terrasse und wollten halt einfach ein bisschen Privatsphäre haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin da auch jemand, der das nicht mag, wenn man das Gefühl hat, dass der Nachbar da irgendwie rüber gucken kann. So. Und da waren Menschen mit dabei. Also das ist richtig viral gegangen. Und dann kamen dann halt wirklich so Kommentare, wo man sich wirklich gefragt hat, was ist falsch mit euch, Leute? Da waren Menschen mit dabei, die haben dieses Pärchen dafür verantwortlich gemacht, dass der Klimawandel vorangetrieben wird, weil ja so ein Zaun eine Wärmefalle wäre. Und dementsprechend sich halt wegen dem Zaun das Klima mehr erwärmt. Da war jemand, der geschrieben hat, dass über diesen Zaun ja kein Vogel mehr drüber fliegen kann. Ein Vogel, die fliegen viel, viel höher als Zäune. Und man fragt sich wirklich so, hä? von den ganzen Beleidigungen mal abgesehen, wo dann sofort darauf geschlossen wurde, dass man seine Nachbarn ja nicht leiden kann und weiß der Geier was und dass es so schade ist, dass in Dörfern so ja die soziale Struktur zerstört wird. Und die haben da halt einfach wirklich bloß 5 Meter Zaun an einer Stelle ihres Grundstücks gebaut, noch nicht mal das ganze Grundstück eingezäunt. Aber es wird halt so viel Negatives drauf projiziert, auch wirklich gequillte Kacke, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist eben wirklich, wenn der Algorithmus merkt, oh, da sind Leute, die interagieren immer gerne mit sowas, dann schicken wir die doch mal dahin, ohne zu beachten, ob das jetzt wirklich negative oder positive Reaktionen sind. Denn der Algorithmus könnte das sogar erkennen. Ich weiß das bei YouTube, aber auch bei Instagram ist das mit Sicherheit auch so. Ja, doch, muss ja sein. Da gibt es Spracherkennungssachen, wo die Wörter, die man schreibt, einsortiert werden können. Zum einen gibt es da Filter in Richtung Schimpfwort, Beleidigung und so weiter. Aber auf jeden Fall erkennen die auch, ob jemand einen positiver ausgerichteten Kommentar oder einen negativeren Kommentar hinterlässt. Und das heißt, die Technik ist da, dass diese Algorithmen das auch mit einbeziehen könnten in ihre Entscheidung. Aber es wird bewusst genutzt, um eben mehr Kommentare zu fördern, egal ob positiv oder negativ. Leute, die sich aufregen, hinterlassen ja auch oft viel längere Kommentare, weil sie dann halt sich so richtig echauffieren. Wir kriegen ja sowas auch ab und zu mal ab, zum Glück nicht ganz häufig. Als jemand, der das Video einfach nur toll fand oder den Post einfach toll fand und einfach geschrieben hat, ah ja, da hast recht, oder Mensch, das sieht aber toll aus. Das ist ja in der Regel viel kürzer, als wenn jemand große Ausführungen macht, warum dein Zaun jetzt schuld am Klimawandel ist. Und das verzerrt im Endeffekt aber auch so ein bisschen das Bild, was Leute online bekommen. Denn im Endeffekt ist es für jemanden, der seine eigenen Sachen zeigt, totales Gift, wenn man ungerechtfertigt angegriffen wird. Und ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Es ist halt einfach nicht so, dass dein Zaun den Klimawandel beschleunigt. Es ist auch nicht so, dass dein Zaun die Natur komplett durcheinander bringt und die Vögel plötzlich nicht mehr drüber fliegen können. Das ist so absurd. Aber du wirst so bombardiert mit diesen Sachen, dass du dich halt fragst, was kann ich denn noch zeigen? Lala. Ich meine, über bestimmte Sachen, man kann halt darüber vielleicht dann nochmal lachen. Das sind jetzt wirklich sehr absurde Beispiele gewesen. Aber gerade die Sachen so halt Unterstellungen, dass man sich ja nicht mit seinem Nachbarn versteht und so weiter. Das kann manchmal wirklich so bestimmte Sachen anstoßen in einem selber, die einen halt dann wirklich aufregen und beschäftigen. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Denn in der Regel, also es gibt natürlich Menschen, die machen Dinge, damit andere sich drüber aufregen und ziehen daraus ihren Mehrwert. Das gibt's ohne Frage. Aber ich finde, gerade so in dieser DIY-Bastel-Handarbeitsszene geht es eigentlich wirklich mehr darum, eine Schönheit und ein schönes Gefühl zu vermitteln und nicht darum, Ragebait, also Leute da Wutköder, nennt sich das, denke ich dann auf Deutsch, Wutköder hinzuwerfen, damit Leute darauf reagieren. Ich glaube, das ist eher selten bei uns. Und natürlich gibt es so bestimmte Themen, bei denen weiß man als DIY-Bastel-Handarbeitsmensch auch, dass man damit aneckt. Ich sag nur Holzmöbel aufarbeiten. Also wenn man mal richtig viele Kommentare haben möchte und eventuell auch Views, muss man einfach nur ein altes Möbelstück aus Holz lackieren. Und schon hast du Millionen von Kommentaren, denn da gibt es immer Leute, dass egal wie ramponiert das Holz vorher war, wie viel Lack da vorher auch schon drauf war, egal was du damit machst, sobald du das lackierst, bist du unten durch bei so, ja, einen großen Anteil der Zuschauer und kannst damit sehr viele Views machen. Also wenn man mal ein bisschen Push braucht, einfach das machen. Das Problem, was dadurch natürlich entsteht, wenn man das sehr oft bedient, ist, dass man sehr viele Leute auf seinen Kanal anzieht, die eben darauf warten, Wut auszuschütten. Also die warten schon darauf, dass du ihnen den nächsten Köder zuwirfst, damit sie richtig böse reagieren können. Und da muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er das möchte. Es ist halt, wie gesagt, auch sehr effektiv. Aber man muss natürlich halt wirklich ein dickes Fell haben und damit klarkommen, dass man ständig angebrüllt wird, weil man es gewagt hat, dieses Erbstück jetzt irgendwie zu ruinieren. In deren Augen. Ja. Wenn man also bestimmte Reaktionen nicht haben möchte, fängt man also irgendwann als Influencer an zu kurieren oder auszuwählen, was man überhaupt zeigt, wie man es zeigt und was man dazu sagt. Es gibt also einen gewissen Filter, den man selber auf seine Sachen drüber legt. Und damit meine ich jetzt keinen ästhetischen Filter, sondern einen inhaltlichen Filter, damit man nicht so angreifbar ist. Und das ist manchmal sehr schade, weil so bestimmte Themen gar nicht zur Sprache kommen, die einen aber beschäftigen oder die auch wichtig sind, darüber zu reden, weil man weiß, dass eben bestimmte Themen immer problematisch sich auswirken können auf dich. Und deshalb rede ich zum Beispiel auf meinem Kanal überhaupt gar nicht über Religion oder Politik. Also damit könnt ihr mich jagen. Darüber rede ich auch im echten Leben nicht sonderlich gerne mit anderen Menschen. Aber online, das habe ich halt komplett getrennt von Pumora, von meiner Arbeit. Denn bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht nur eine Personenmarke, sondern mit Pumora ist das ja sozusagen mein Business, mein Geschäft. Und alles, was mit mir verbunden wird, wird natürlich auch mit Pumora verbunden. Und da versuche ich schon, diese persönliche Seite auch, also gewisse persönliche Sachen auch einfach davon abzukoppeln, weil ich das einfach nicht professionell finde. Also für mich, das ist meine Entscheidung gewesen. Was andere machen, ist mir an der Stelle da völlig egal, solange das niemanden verletzt. Das Problem, was sich daraus allerdings schon immer auch mal ergibt, ist, dass alles sehr glatt ist. Alles ist sehr weich gespült. Probleme werden oft gar nicht so angesprochen, sondern eher diese Alltagsprobleme. Und das ist auch okay. Und es gibt natürlich auch welche, die diese größeren Sachen ansprechen. Und ein Stück weit geht durch dieses Auslassen von vielen Themen auch so ein Stück weit die Nahbarkeit flöten. Man merkt es immer ganz massiv, wenn man sich dann doch mal verletzlich zeigt, wo ein etwas wirklich sehr stark betrifft, zum Beispiel durch Trauer, durch Enttäuschung oder einfach wirklich, dass einem wirklich was ganz Schlimmes passiert ist und man es irgendwie überwunden hat und dann nochmal drüber reden möchte. Und wenn man das öffentlich zum Ausdruck bringt, gibt es oft ganz viele Menschen, die damit resonieren, auch wenn der Inhalt, den man sonst so bringt, jetzt dem nicht so entsprechen. Und was es bei mir zum Beispiel macht, ist ganz oft dieses Gefühl, dass die alle kriegen das immer alles so gut hin. Dabei sind das viele Leute, teilweise mehrere hundert Leute, die mir da angezeigt werden im Verlauf von so einem Monat. Ich habe aber das Gefühl, dass alle alles immer hinkriegen zum einen, richtig gut hinkriegen und natürlich auch die ganze Zeit ganz viel hinkriegen. Und das stimmt aber gar nicht, sondern es sind einfach hunderte Leute, die da halt ihre Sachen posten, teilweise ja auch ältere Sachen mal wieder reposten und so weiter. Es gibt aber eben diese riesige Flut an Informationen, die auf einen einprasseln, weshalb ich zum Beispiel für mich auch entschieden habe, nicht mehr so viel auf Instagram zu scrollen, weil ich schon so viele eigene Ideen in meinem Kopf habe, die sortiert werden müssen und umgesetzt werden wollen, dass sobald ich irgendwas anderes sehe, ich mich davon sofort beeinflussen lasse und so, ah ja, cool, sowas in der Art könnte man auch machen. Oder es verbindet sich mit einer Idee, die ich schon habe und dann will ich noch das machen. Und manchmal, wenn ich jetzt nicht so gut drauf bin, passiert es aber eben auch, dass ich mir denke, ach Mann, die hat so eine schöne Wohnung und bei mir sieht es nicht so aus. Oder, oh cool, die sind schon so weit jetzt mit den Sticksachen, weil ich die ja auch dann teilweise schon seit Jahren sehe und gesehen habe, wie sich das so, wie viel besser, also wie sie immer besser geworden sind im Sticken jetzt zum Beispiel. Und da muss ich bei mir auch höllisch aufpassen und ich bin eigentlich jemand, der immer sehr genau weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, so von der Hauptrichtung. Aber ich lasse mich da sehr schnell ablenken in diesen Nebenprojekten und so weiter. Das ganz große Problem mit dieser Professionalisierung des Internets ist eigentlich, dass alles immer perfekt aussieht. Und das Schlimme ist, das kommt ja nicht nur, weil die Menschen, die die Fotos machen, darauf achten, dass es perfekt aussieht, sondern dass die Leute, die sich solche Sachen anschauen, auch darauf achten, dass alles perfekt aussieht. Wenn man irgendwo mal ein bisschen zu viel Zeug rumliegen hat, wenn die Spüle nicht ganz ordentlich ist, wenn man irgendwo einen Wäschekorb mit unzusammengefalteter Wäsche noch zu liegen hat. Du wirst sofort teilweise als messy deklariert. Wenn man, so wie ich jetzt hier gerade, ich habe hier zum Beispiel hier so eine Ecke, so eine Krutschelecke, wo einfach so Dinge aufeinander liegen. Ihr habt ja auch mein Projektbuch hier hinter, das steht hier. Hier sind ganz viele. Das ist für manche schon ein Zeichen, mich als messy zu bezeichnen. Oder hier auf meinem Schreibtisch liegen auch so verschiedene Zettel, weil ich oft an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeite. Dazu schreiben mir Leute, dass das messy ist. Also es ist unordentlich in dem Sinne. Aber Leute benutzen Wörter, die extreme Zustände beschreiben, für wirklich nichtige Sachen. Und das finde ich super bedenklich. Also es ist wirklich erschreckend, wie sehr in diese Extreme jedes Mal gegangen wird. Sowohl in den Kommentaren als auch in Videos. Mein Mann hatte das jetzt neulich gerade erst mal gemeint, dass es eigentlich gar kein Normal mehr gibt. Es gibt immer nur die Extreme in alle Richtungen. Aber es gibt nicht mehr dieses Reguläre. Und damit meine ich nicht mal, dass alle gleich sein müssen, aber dieses Moderate, das ist einfach überhaupt nicht mehr zu finden. Also es ist noch da, aber es wird nicht geguckt, es wird nicht konsumiert. Und wenn, dann nur, wenn es in irgendeinen Trend reinrutscht, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es im deutschen Raum auch angekommen ist, aber im englischsprachigen Bereich ist jetzt zum Beispiel auf TikTok dieser Under-Consumption-Trend. Also, dass man nicht so viel kauft. Als Gegentrend zu diesem, ich kaufe jede Woche 10.000 neue Beauty-Produkte, weil mein Schrank noch nicht voll genug ist. Und das, was dort gezeigt ist, ist aber eigentlich das normale Leben. Dass man halt aufbraucht, was man hat. Dass ich mir erst ein neues Shampoo kaufe, weil mein altes alle ist. Und nicht jede Woche ein neues Shampoo, obwohl ich eigentlich bloß ein Fünftel von einem Shampoo jede Woche brauche oder sowas. Und da wird eigentlich das Normale wieder als ein Extrem verkauft und dann wird das Normale auch mal gezeigt. Aber es muss halt immer diesen extremen Beigeschmack haben, damit etwas konsumiert wird. Ja, und das ist eben auch eins der Probleme, dass eben Zuschauer wollen scheinbar diese Extreme haben. Sie reagieren einfach mehr auf diese Extreme. Ich merke das bei mir auch. Ich klicke auch eher auf ein Video oder schaue mir eher ein Foto mit Beschreibung an, wo eben ein besonders schönes Teil zu sehen ist, wo ein besonders grelles Bild gezeigt wird, wo im Titel geschrieben wird, die krassesten Fehler von bla 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 oder weiß der Geier was. Es macht einen eben neugierig, während eben so ein normales Leben nicht so spannend zu klicken ist. Also man hat halt, man entwickelt nicht diese Neugier. Und ich glaube, dass in diesem Bereich zum Beispiel von Vlogs, das eher noch so ist, dass man da gerne mitguckt, weil es eben so normal ist, aber trotzdem anders als das, was man selber macht, weil man sich dann mit der Person verbindet, man begleitet die dann halt jede Woche durch bestimmte Prozesse durch, die man vielleicht auch durchlebt oder auch nicht durchlebt und hat dann halt durch diese Verbundenheit wieder diesen Ansporn, bei jemanden mitzugucken, bei Videos jetzt zum Beispiel. Das gibt's ja schon durchaus auch noch, aber es ist wirklich so, dass man einfach mehr Menschen erreicht, wenn man in diese Extreme geht. Und deswegen wird das auch gemacht. Deswegen wird alles immer perfekter und extremer. Und das finde ich super schade, weil das, was dabei natürlich total auf der Strecke bleibt, ist das Wort, was ich jetzt gerade die ganze Zeit nicht aussprechen kann, die Authentizität. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Beziehungsweise die Nahbarkeit. Man hat ja gefühlt immer dieselben Menschen vor sich. Alle sind exakt gleich perfekt, alle fahren in dieselben Urlaube, alle benutzen dieselben Wohnfarben. Wenn man dann mal eine Wand ein bisschen dunkler streicht, ist es gleich schon so, pass auf, hier dunkle Farbe und so. Und da scheint ja gar keine Sonne drauf und deswegen darf man das nicht. Jedenfalls bin ich auch in dieses Dilemma reingerutscht. Wir haben vorher, also seitdem wir als Familie zusammen wohnen, immer in Plattenbauwohnungen gewohnt, außer eine bestimmte Phase. Aber was mich an diesen Wohnungen immer gestört hat, war diese blöde Raufasertapete. Ich bin überhaupt kein Fan von Raufasertapete. Wie gesagt, mir ist es total egal, ob ihr jetzt Raufaser mögt oder nicht. Das hat ja mit euch nichts zu tun, ob ich das mag oder nicht. Also kein Angriff an dieser Stelle. Ich für mich, ich mag sie halt einfach überhaupt nicht. Und meine Sticksachen muss ich aber irgendwo aufhängen, um sie zu fotografieren. Und mir war das immer so super unangenehm, dass ich keine schöne Stelle hatte, wo ich meine Sticksachen so präsentieren konnte, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch in unserer Wohnung ganz selten gefilmt. Mein Schreibtisch war bei diesen Plattenbauwohnungen immer genau gegenüber vom Bett. Also wirklich aus dem Bett aussteigen und du bist schon am Schreibtisch teilweise. Und wenn ich mich dort an meinem Schreibtisch gefilmt hätte, hätte man immer im Hintergrund mein Bett gesehen. Da hätte ich auch nichts dahinter packen können oder so. Mehr Platz war da einfach nicht. Und es war mir immer super unangenehm, weil es eben auch sehr unprofessionell für mich, für mein Gefühl, rüberkam. Im Nachhinein denke ich mir so, es wäre sicherlich sehr schön gewesen für viele, wenn ich diese Lebensrealität auch gezeigt hätte, weil eben nicht jeder in einer tollen Altbauwohnung wohnt, weil nicht jeder in einem tollen Fachwerkhaus wohnt, weil nicht jeder in einer modernen Wohnung wohnt. Und ich glaube, das auch zu zeigen, wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen, aber ich habe mich damit nicht gut gefühlt und dementsprechend war es natürlich auch gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dann natürlich mich auch sehr angreifbar mache mit dem, was ich zeige und mich natürlich Kommentare, die in diese Richtung abgezielt hätten, wo wohnst du denn so, mich auch sehr getroffen hätten. Jetzt wohnen wir ja hier auf einer Baustelle und ich zeige trotzdem, jetzt zum Beispiel in diesem Video, halt eine der wenigen Wände, die richtig toll aussehen in diesem Haus. Wir haben aber auch viele andere Stellen, zum Beispiel unten ist es sehr dunkel. Natürlich benutze ich die Orte, die für mich am attraktivsten aussehen, die für mich jetzt nicht perfekt aussehen, weil das ist alles auch noch nicht so, wie es mal irgendwann sein soll. Aber ich versuche, die beste Version zu zeigen von dem, was ich hier so kann. Ja, ich schweife gerade schon wieder so ein bisschen ab, aber irgendwie finde ich es auch sehr schwierig, da so richtig den Finger drauf zu legen. Ich habe dazu noch mal einen ganzen langen Blogpost geschrieben, an dem versuche ich mich gerade so ein bisschen inhaltlich dran entlang zu hangeln, aber das ist so ein großes Thema, dass es sehr schwierig für mich ist, das alles so hintereinander weg abzuarbeiten, weil es eben eher wie so ein Netz ist, was sich gegenseitig irgendwie beeinflusst. Jedenfalls sorgen natürlich die Algorithmen dafür, dass eben man irgendwie in seiner Nische bleiben muss. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch den Pumora DIY-Kanal geöffnet, damit ich eben ein bisschen breitere Sachen machen kann. Also da möchte ich wirklich richtig bunt gemischt alles machen. Und die Zuschauer, die dort abonnieren, wissen das dann halt natürlich auch über die Jahre, dass dort eben neben einem Kochrezept dann auch mal ein Buchbindeprojekt steht oder eine Kommode umgearbeitet wird und im nächsten Video wird mal ein Waschlappen gestrickt. Also von daher bildet sich dort ja eine eigene Bubble, eine eigene Community, die eben vielseitig interessiert ist und nicht so wie hier bei dem Pumora Stick-Kanal, wo es ja eher, also wo es hauptsächlich um das Sticken geht. Aber jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form experimentiert habe mit einem anderen Thema. Ich habe ja zum Beispiel auch diese Vlogs gemacht. Das hat auch so semi gut funktioniert. Dort habe ich ja mal unsere Plattenbauwohnung auch so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, das passt auch besser in diesen neuen Kanal mit rein. Oder Makramee-Video, das waren so meine ersten Versuche, wo ich versucht habe, den Stickkanal ein bisschen breiter aufzustellen. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert und es hat mich sehr traurig gemacht, weil ich super vielseitig interessiert bin. Ich liebe alles, was mit Textilien zu tun hat, aber auch jetzt durch den ganzen Hausbaugeschichten, auch eben diese ganzen Sachen mit Möbel aufarbeiten, Regale bauen. Ich finde das einfach, dieses Selbermachen an und für sich als Thema, einfach super spannend und ich finde das schade, dass man sich dann eben so einschränken muss, beziehungsweise ich habe ja jetzt eine Möglichkeit gefunden, um das eben zu umgehen und mir nicht meinen Stickkanal jetzt damit kaputt zu machen. Und das finde ich auf jeden Fall, es gibt immer Möglichkeiten, wie man am Ende doch das machen kann, was man möchte, ohne die ganze Zeit vom Algorithmus bestraft zu werden. Im Endeffekt geht es ja auch darum, der Algorithmus steht ja für Menschen, der steht ja für euch. Entweder euch interessiert das Video und ihr guckt es, oder euch interessiert das Video nicht und ihr guckt es nicht. Und Menschen, die natürlich einen Stickkanal abonniert haben, gehen natürlich davon aus, dass dort Stickvideos kommen und nicht, wie koche ich jetzt einen Käsekuchen oder sowas. Völlig verständlich, dass da sich die Interessen nicht zwangsweise überschneiden. Ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich experimentiere, also selbst innerhalb dieser Stickbubble, ist das, zum Beispiel habe ich ein Video gemacht, wo ich Stoff bemalt habe mit Aquarellfarben war das, genau. Und das Problem war aber, im nassen Zustand sah das total super aus, hatte genau gepasst, aber sobald es getrocknet war, hat man quasi nur noch einen Hauch von Farbe gesehen. Und das sind ja so Videos, wo ich oft versuche, mit dem, was ich habe, also was ich nicht extra dazu kaufe, etwas zu auszutesten, ob das geht oder nicht. Und manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Das ist ja die Natur eines Experiments und das ist auch so ein bisschen dieser Forschergeist, der einfach bei mir da ist. Ich habe das schon immer gemacht, dass ich mit dem, was ich habe, versucht habe, bestimmte Sachen zu erreichen. So. Das Problem dabei ist aber, dass jedes Mal, wenn ich so eine Experimentiervideos zeige, das sind ja meistens auch Short-Videos und oft sind das auch Sachen, die ich schon vor Jahren gemacht habe, wo ich einfach beim Aufräumen oder Durchsuchen meiner Festplatte noch ein Video gefunden habe von früher, wo ich tatsächlich mal Videos gemacht habe. Und dann kommen dann halt wirklich oft Kommentare, ja, du musst ja nur das und das kaufen und dann geht das. Und es ist halt ja nicht der Sinn und Zweck des Videos, die perfekte Möglichkeit zu finden, das zu machen, sondern das zu nutzen, was man hat. So. Und natürlich sind es auch oft nett gemeinte Kommentare, aber eben am Thema vorbei. Und im Endeffekt ist alles, was man so experimentell macht und wo eben ja auch mal was schief geht, es ist ja auch völlig unrealistisch, dass jedes Experiment funktioniert. Manchmal kommt man auch auf ganz andere Ergebnisse, die auch wieder cool sind. Das kommt ja auch vor. Es geht ja um einen Lernprozess und dieser Lernprozess wird aber ganz oft bestraft von außen, dass ich aufpassen muss, nicht zu viele von diesen Experimentiervideos in einer Reihe zu machen, weil tatsächlich bei manchen der Eindruck entsteht, dass ich gar nicht weiß, wovon ich da rede sozusagen, weil ich nicht sofort weiß, natürlich muss man dafür Stofffarbe kaufen und hier und da und so weiter. Und das finde ich total schade, weil ja auch jeder, der mit dem Sticken anfängt oder bestimmte Sachen anfängt, das ja auch ausprobieren muss. Klar, ich kann euch natürlich Videos geben an die Hand oder Anleitungen und Kurse, wo ihr das ausprobiert. Aber trotzdem muss man es ja immer erstmal ausprobieren und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht sofort. Und das ist doch auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Entstehungsprozesses und des Lernprozesses. Aber das wird leider auf Social Media ganz oft bestraft. Und ich finde das ganz furchtbar, dass man da schon halt dieses ne, habe ich dir doch gesagt. Oder halt dieses, naja, da hättest du ja auch vorher dran denken können. Das sind halt so Sachen so, warum ist das so schlimm, dass man das so ausprobieren? Das wird so verteufelt. Ich finde es super, super schade und auch sehr befremdlich, dass da auch teilweise so eine Häme kommt manchmal. Und das würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass da eher hilfreiche Sachen kommen im Sinne von, ist ja spannend. Meinst du denn, mit Stofffarbe wäre das einfacher gegangen? Oder weiß der Geier was? Anstatt zu sagen, naja, also ich habe immer Stofffarben zusammen zu Hause. Ja, es ist ja schön für dich, dass du alle Sorten Farben zu Hause hast, weil du das jetzt schon seit 20 Jahren dich mit diesem Thema Farben so beschäftigst. Aber nicht jeder hat das. Und Innovation kommt ja auch dadurch zustande, dass man ausprobiert. Und ich finde es schade, dass man das ja im Endeffekt dann alles hinter verschlossener Tür machen muss, um dann mit dem perfekten Ergebnis dann am Ende rauszukommen, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass man nicht professionell rüberkommt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das finde ich sehr schade. Ich finde, man sollte immer noch experimentieren dürfen. Ich finde, man sollte das ähnlich handeln wie bei Kindern, die zum allerersten Mal was machen. Denn auch als Erwachsener macht man Dinge zum allerersten Mal. Und ich finde es auch nicht unbedingt notwendig, dass man immer alles erstmal recherchieren muss. Also klar, bestimmte Sachen, die jetzt so Gesundheitssachen angehen und so weiter. Aber ich muss doch jetzt nicht online gucken, ob man mit Wasserfarben auf Stoff malen kann. Vielleicht hat er ganz andere Wasserfarben als ich. Vielleicht benutzt er einen ganz anderen Stoff. Ich hatte zum Beispiel Leinenstoff. Nicht jeder Stoff reagiert gleich. Nicht jede Farbe reagiert gleich. Und ja, Punkt. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Und ich bin jemand, der super gerne experimentiert, weil ich eben auch in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es nicht für alles ein Tutorial auf YouTube gab. Ich mache ja auch deshalb viele YouTube-Tutorials, weil das etwas ist, was mir hilft, die Sache besser zu verstehen und meine Gedanken zu sortieren. Aber auch, weil ich weiß, wie kacke das ist, wenn man zu einem sehr nischigen Thema keine Antwort findet und das alles selber rausfinden muss. Ich meine, deswegen bin ich so gut darin geworden, Sachen selber rauszufinden, weil es eben nicht so viel Informationen gab. Ich glaube, alle, die früher noch aus Häkelbüchern oder Strickbüchern versuchen mussten, irgendwie rauszufinden, wie man Büschelmaschen macht und so weiter, das ist ein Albtraum gewesen. Das ist heute alles so viel leichter. Aber ja, wie gesagt, es wird eben dann auch erwartet, dass man alles sofort gleich hinbekommt, weil ja eben diese Informationsfülle da ist. Und natürlich, es ist leichter, aber trotzdem ist es immer noch schwer, bestimmte Sachen zu erlernen. Und diese bestimmten Sachen sind für jeden unterschiedlich. Für mich sind Sachen, die mit Textilien zu tun haben, sehr, sehr leicht zu verstehen und einfach nachzumachen, weil das etwas ist, was ich jetzt schon seit 30 Jahren mache. Also wirklich, ich habe, glaube ich, in der dritten Klasse oder so angefangen mit Nähen, mit der Nähmaschine. Und seitdem hat mich das Thema auch nie losgelassen. Aber es gibt eben andere Sachen, wo ich nicht so gut bin, wie zum Beispiel Maße abnehmen. Ich vermesse mich immer irgendwie oder ich mache zu viel Kulanz. Nahtzugaben oder sowas dazu, wo ich mir denke, ach, lieber ein bisschen mehr und dann passt das alles wieder nicht. Also ich bin super schlecht im Messen zum Beispiel. Aber es ist okay, das mache ich auch nicht so viel und ja, ist halt etwas, wo noch ein bisschen Ausbaupotenzial ist. Aber wenn du mir jetzt einen Faden gibst und eine Nadel, selbst ohne Nadel, ich kann daraus irgendwas zaubern, ohne dass ich jetzt ein Problem damit hätte. Ja, was könnt ihr jetzt als Zuschauer eigentlich machen, wenn ihr mehr Authentizität haben wollt? Wenn ihr mehr Menschen haben wollt in eurem Feed? Ich finde das Wort Feed so furchtbar. Man wird gefüttert. Finde ich ganz, ganz schlimmes Wort. Als ob man an einem Trog sitzt, der einem vorgebunden ist und dann nur noch essen darf. Kleine Nebenbemerkung mal an der Stelle. Aber was ihr machen könnt, ist, es gibt diese Menschen, die so sind wie ihr. Es gibt Menschen, die ihr ganz normales Leben zeigen. Die werden halt einfach nur nicht so viel gezeigt, weil die Bilder halt nicht so spektakulär sind. Die zeigen halt auch mal die für sie beste Variante ihrer Wohnung, wo halt im Hintergrund noch der Wasserkocher zu sehen ist und vielleicht auch noch ein bisschen dreckiges Geschirr. Aber es gibt diese Menschen, die haben nur in der Regel nicht diese Riesenreichweite. Und das kommt halt daher, weil sie eben nicht dieses Klischee bedienen, der perfekten Wohnung, der perfekten Fotos halt einfach oder Videos. Und diese kleineren Kanäle sind wirklich teilweise sehr erfrischend. Ihr habt da in der Regel nicht die beste Video- oder Fotoqualität. Ihr habt da auch nicht die beste Audioqualität manchmal. Die Schnitte sind nicht so schnell gesetzt und nicht so optimiert. Aber es ist halt alles etwas authentischer, als wenn jemand damit seinen Lebensunterhalt unterrückt. Ihr müsst euch nur an die Hobbymenschen halten und zack, habt ihr schon wieder die ganze Brandbreite der Realität, die viele halt vermissen, aber eben auch nicht angucken wollen auf Instagram. Also schaut auf jeden Fall mal bei kleineren Kanälen vorbei, was dort alles so abgeht. Denn da finden sich in den Kommentaren auch ganz oft ganz tolle Gespräche wieder, weil eben kleinere YouTuber zum Beispiel auch einfach noch nicht so viel Kommentare kriegen und dadurch eine nähere Verbindung mit Menschen in den Kommentaren eingehen können. So war es bei uns ja auch. Wir haben ja 2 Jahre lang dran gearbeitet. Ja, ich glaube, wir haben 2 Jahre lang jede Woche ein Video gemacht, bis wir die 1000 Abonnenten geknackt haben, glaube ich. Ja, die Watchtime hatten wir schon ewig früh vor, aber die 1000 Abonnenten haben wir ewig nicht geknackt. Und das Schöne war, wir hatten zwar viele Zuschauer, aber es hat sich wie so eine Community gebildet in den Kommentaren, wo man eben Menschen wiedererkannt hat. Und das ist sehr viel schwieriger, je mehr Leute dazu kamen. Wir hatten ja dann so ein virales Video, was über 1 Million Aufrufe gekriegt hat. Und da sind halt so viele neue Menschen dazugekommen und kommen auch regelmäßig sehr viele neue Menschen dazu. Was natürlich super ist, jetzt finanziell gesehen und für die Views und so weiter. Aber ich merke schon, dass eben bestimmte Menschen, die uns schon sehr lange begleiten, wo ich eben Namen auch wiedererkenne, mit denen unterhalte ich mich dann auch eher nochmal in den Kommentaren, als jetzt Menschen, die, wo ich merke, die haben jetzt halt 1, 2 Videos geguckt und beschweren sich jetzt darüber, warum wir so viel von A nach B räumen, obwohl ich darüber schon 1000 Mal geredet habe. Da gehe ich dann halt einfach auch nicht mehr so drauf ein. Und genauso geht mir das auch auf Instagram, dass ich eben bestimmte Namen wiedererkenne, weil sie schon sehr lange mit dabei sind. Und ich denke, dass gerade bei kleineren Accounts da auch die Ersteller dieser Accounts auch wirklich sehr froh darüber sind, wenn sie eben Feedback kriegen, wenn da in den Austausch gegangen wird. Und diesen Austausch hat man oft mit den größeren Content-Creatern nicht so. Selbst wenn man die anschreibt, haben die halt oft so viele Nachrichten. Also wenn man da halt wirklich 20 oder 50 oder sogar hunderte von Nachrichten bekommt jeden Tag, man ist dann irgendwann ja nur noch mit Kommentieren beschäftigt und das ist halt dann auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Und das ist dann schon enttäuschend, wenn man jemanden anschreibt, aber die Person nicht antwortet. Aber halt auch einfach irgendwie logisch und auch nichts Persönliches. Also ihr müsst das nicht persönlich nehmen, wenn mal jemand nicht antwortet oder sehr spät antwortet. Das hat in der Regel nichts mit eurer Frage zu tun, sondern wirklich einfach nur mit der Überlastung der Person oder Prioritätensetzung. Ich meine, diese Zeit des Kommentierens und so weiter, die geht ja auch von der eigenen Lebenszeit ab. Ja, und das ist eigentlich mein Tipp. Ihr findet solche Menschen oft über Hashtags auf Instagram. Manchmal gibt es ja auch so Community-Aktionen, wo dann so eine Woche oder einen Monat eine Challenge gemacht wird. Darüber findet man auch ganz oft Menschen, die jetzt außerhalb der großen Kanäle sozusagen sind. Oder wenn mal so Projekte geteilt werden, jetzt zum Beispiel bei uns in der Stickbubble, teilen wir ja auch oft von Kundenprojekte. Da kann man auch mal draufklicken und mal gucken, was die so machen. Und ja, und bei YouTube ist es eigentlich auch wirklich gut, über Suchbegriffe zu gehen. Da werden auch oft Videos angezeigt von kleineren Videoerstellern, YouTubern halt. Und das ist auf jeden Fall wirklich mal was, wo man mal aktiv gucken kann. Und wenn ihr merkt, dass euch bestimmte Inhalte nicht so gut tun von größeren Creatern, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr dann immer irgendwas kaufen müsst, also das ist, geht mir oft so zum Beispiel bei koreanischen Sendungen, nicht Serien, sondern wirklich bei koreanischen YouTubern, weil die immer ganz viele total ästhetisch aussehende Küchensachen und Organisationssachen haben und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Videos angucke, erwische ich mich dabei, wie ich auf Amazon gucke, wie teuer das ist und zu gucken, ob ich das auch haben. Also ich habe dieses haben will bei dieser Sorte Videos extrem. Und deswegen habe ich mich davon dann tatsächlich auch distanziert und gucke das jetzt nicht mehr so häufig, wie ich das am Anfang geguckt habe, weil ich merke, dass dieses Kaufbedürfnis dann so krass steigt, weil das halt alles so hübsch aussieht und ich das auch gerne hübsch haben möchte. So, ne? Da kann man ja für sich wirklich auch bewusst entscheiden, etwas nicht mehr anzugucken. Oder wenn euch bestimmte Ansichten von jemandem nicht gefallen, guckt euch die Videos einfach nicht mehr an. Ihr müsst, euch zwingt keiner, das Video zu gucken. Es gibt wirklich genug Videos, die man gucken kann. Und dann sucht doch lieber nach Menschen, die eher das zeigen, was ihr auch gerne sehen möchtet. Also ja, klickt doch einfach mal auf Accounts, wo die Thumbnails des Videos nicht so toll sind, die euch vielleicht jetzt optisch, die nicht so perfekt aussehen. Klickt doch einfach da mal drauf, guckt mal so ein bisschen durch, was erzählen diese Menschen. Vielleicht sind das total sympathische Menschen und ihr verpasst es einfach nur, weil da im Hintergrund ein Wasserkocher rumsteht oder das Bild ein bisschen verpixelt ist oder sowas. Ich habe darüber auch schon einige Menschen gefunden, die total sympathisch sind. Die zeigen natürlich oft nicht ganz so viele Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so, so viele hunderte von Videos, die man sich angucken kann. Wenn da mal eine Person nur einmal im Monat Video zeigt, ist es doch nun auch nicht das Ende der Welt. Und man kann sich ja auch noch die ganzen Videos von vorher angucken oder sich Sachen auch mehrmals angucken. Ich bin auch inzwischen ein Fan davon geworden, sich Videos auch mal mehrmals anzugucken. Also gerade wenn es so Essays sind, wo es darum geht, um so, wie jetzt bei diesem Podcast im Endeffekt auch, wo ein Thema, was einen berührt, bearbeitet wird und man viel daraus für sich rausziehen kann, sich das einfach nochmal anzugucken. Spannend wird es auf jeden Fall, wenn wir mal so in Richtung Zukunft blicken mit der ganzen KI-Geschichte. Es gibt ja inzwischen auch schon richtige Fake-Influencer, also Influencer, die es gar nicht gibt, die einfach komplett von der KI erstellt wurden. Da bin ich auch mal gespannt, ob es im Endeffekt vielleicht irgendwann gar nicht mehr nötig sein wird, seine Wohnung aufzuräumen, weil man sich in einem komplett 3D-gerenderten Raum befindet, der einfach absolut echt aussieht. Oder man sogar selber als Person gar nicht mehr sich schminken muss und so weiter. Meine mache ich ja sowieso nicht. Aber wenn im Endeffekt irgendwann alles wirklich künstlich erzeugt wird, dann ist das ja alles auch gar nicht mehr notwendig, ne? Dann ist die Diskrepanz zwischen der Realität und dem, was nach außen hin gezeigt wird, noch krasser. Da bin ich mal echt sehr, sehr gespannt. Zum Thema KI werde ich voraussichtlich nächste Woche ein großes Video veröffentlichen. Das ist noch in Bearbeitung. Da warte ich gerade noch auf ein letztes Interview mit einem Shop, der KI-Anleitungen verkauft. Mal schauen. Und ja, in der Richtung wird sich auf jeden Fall noch einiges verändern. Da dürfen wir gespannt darauf warten, was da alles noch so in Bezug auf Social Media und so weiter auf uns zukommt. Aber ich bin immer Team Human, Team Mensch. Also bleibt menschlich. Zeigt auch mal eure Raufasertapete. Denn je mehr Leute Raufasertapete zeigen, desto normaler ist es auch. Zeigt eure unordentlichen Ecken auch mal. Ihr müsst ja jetzt nicht eure Dreckwäsche zeigen oder irgendwas. Also selbst dann, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das auch machen. Seid ein bisschen freundlicher in den Kommentaren. Überlegt, ist es jetzt wirklich notwendig, jemanden, der gerade was ausprobiert, fertig dafür zu machen oder dafür auszulachen, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Schaut euch kleinere Kanäle an. Die werden ja auch irgendwann größer. Vor allem, wenn sie mehr geguckt werden von Menschen, die sich dafür interessieren. Es muss nicht alles immer so perfekt sein. Und dieser Kritiker, den man für sich selber oft auch ansetzt, den setzt man halt leider auch sehr viel bei anderen Menschen an. Und ein bisschen menschlicher auch in der Hinsicht, dass man ein bisschen mehr Gnade walten lassen sollte. Nicht so viele Vorurteile immer in Schubladen reinstecken. Das ist alles eine sehr bedenkliche Richtung, die das Ganze so einnimmt. Und natürlich gibt es Menschen, die davon immer profitieren, dass sie sich anders darstellen können, als ihr Leben so wirklich ist. Also quasi wie so eine Art Kunstperson erschaffen. Nichts anderes sind ja auch Schauspieler oder Musiker. Alle Leute des öffentlichen Lebens sind im Endeffekt Kunstpersonen in der Regel. die nach außen hin etwas sind, was sie in echt nicht sind. Und nichts anderes ist bei Influencern auch. Es ist halt einfach nur, dass man suggeriert bekommt, dass das alles ganz normale Menschen sind, obwohl sie das halt in dem Sinne gar nicht sind. Und ja, so gesehen wünsche ich mir einfach nur ein bisschen mehr Gnade und Mitgefühl und nicht so viel Finger zeigen. Es gibt natürlich Situationen, wo man mit dem Finger zeigen muss, weil es sehr, sehr schändliche Sachen sind, die gesagt werden oder getan werden. Das ist ohne Frage. Aber wenn jemand einen Zaun baut, muss man nicht darüber meckern oder fachsimpeln darüber, warum dieser Zaun total scheiße ist. Jetzt habe ich das böse S-Wort gesagt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht demonetarisiert werde. Auch so eine Sache. Warum darf man bestimmte Wörter nicht mehr sagen, weil man sofort demonetarisiert wird? Jetzt heißt es nicht mehr, dass man sich um die Ecke bringt. Ich benutze jetzt auch extra dieses Wort nicht. Sondern jetzt heißt es plötzlich, dass man sich entlebt. Unaliving nennt man das jetzt. Ich finde das sehr spannend, wie viel da verändert wird in unserem Sprachgebrauch, in der Art und Weise, wie wir Dinge sehen, wahrnehmen, wie wir miteinander reden. Es wird so viel verändert in eine Richtung, die sehr an der Realität, wie ich sie früher noch gekannt habe, vorbeigeht. Und einerseits sind es gute Entwicklungen, andererseits auch wieder Sachen, die ich auch als bedenklich sehe. Und naja, vielleicht gehört das auch zum Älterwerden mit dazu, dass man irgendwann die Welt nicht mehr so richtig versteht. Aber ich hoffe, an der Stelle bin ich noch nicht angelangt. Ja, diese Folge war jetzt ein bisschen diffuser, muss ich zugeben. Wie gesagt, wenn ihr das Thema Fake-Problem auf Instagram und so weiter noch mal ein bisschen kompakter haben wollt, dann schaut euch gerne den Blogpost zu diesem Podcast noch mit dazu an. Aber manchmal ist es einfach so. Und ja, damit entlasse ich euch mal in das Wochenende. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder. Es gibt auch noch ganz viele andere Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Zum einen Interviews mit ganz vielen Leuten aus der Stickbranche und auch darüber hinaus. Und natürlich auch noch so Essays, wie ich sie mache, zum Thema Sticken und Trends. Sind Trends böse oder nicht? Oder Minimalismus gegen Kaufrausch? Das sind alles Videos, die ihr auch in dieser Playlist hier noch finden könnt und in den vorherigen Podcast-Episoden. Also, wenn ihr noch ein bisschen was zum Hören braucht, zum Nebenher sticken oder was auch immer ihr dabei macht, putzen, aufräumen, stricken, was auch immer, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.